MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Drei Männer, ein Boot, eine Mission. Das ist die Geschichte der Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan. Passend zum Katholikentag im Mai in Würzburg gibt's die Bistumsheiligen jetzt als Playmobil-Figuren. Das Motto, Glaube kommt an, so der Würzburger Bischof Franz Jung.
Weil Kilian, Kolonat und Totnan aufgebrochen sind aus Irland, um hier den Glauben herzubringen. Man wird ja nicht als Christ geboren, man muss sich für den Glauben entscheiden. Und dafür braucht man Menschen, die den Glauben bezeugen. Und das waren die drei, die mutig aufgebrochen sind, die Heimat hinter sich gelassen haben, um hier zum ersten Mal Kunde zu bringen von Jesus Christus.
Mit in diesem limitierten Set sind neben den drei Heiligen auch Boot, Bibel, Messkelch und Schwert. Alles natürlich im Miniaturformat. Philipp, David und Johannes haben es auch schon ausgepackt.
Also hier ist ein Boot, hier sind noch so Bänke.
Der Bischof, der ist grün und hat ein lilanes Kleid.
Da gibt es ziemlich coole Sachen, die man damit machen kann. Und das Boot schwimmt sogar.
Also ganz tolle Sache für Kinder, um die Geschichte der Frankenapostel nachzuspielen. Im Bistum Würzburg übrigens dürfen sich ganz viele Kindergärten drauf freuen, verrät der Würzburger Generalvikar Jürgen Vorn dran.
Wir werden ein Playmobil-Set an jeden katholischen Kindergarten, an jede katholische Kindertagesstätte schicken. Wir haben eine Spende bekommen, sodass wir das leisten können. Und wir freuen uns, dass dann das Set vor Ort bestaunt werden kann und hoffen, dass auch viele sich entscheiden, ihren Kindern oder Enkelkindern ein solches Set zu schenken.
Ja, und auch für Sammler ganz bestimmt interessant. Zu kaufen gibt's das Set in Würzburg, direkt beim Bistum oder auf dem Katholikentag im Mai. Ja, und wer jetzt nicht nach Franken kommen sollte oder nach Würzburg, online ist die limitierte Sonderedition exklusiv bei uns auf michaelsbund.de und in der Buchhandlung Michaelsbund, hier bei uns in der Münchner City erhältlich.
Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Jahre Jugendfußwallfahrt nach Altötting hieß es am vergangenen Wochenende. Rund 6.000 Pilgernde feierten zum Abschluss Gottesdienst mit Bischof Stefan Oster in Altötting. Meine Kollegin Stefanie Hintermeier war mit dabei und berichtet von einer erfolgreichen Jubiläumsjugendfußwallfahrt.
Der Einzug am Altöttinger Kapellplatz nach den rund 90 Kilometern der Jugendfußballfahrt ist jedes Jahr einzigartig. Heuer ganz besonders wegen des 80 Jahre Jubiläums. Geschafft, aber glücklich sind die rund 6.000 Wallfahrerinnen und Wallfahrer in die Basilika St. Anna eingezogen. Angetrieben hat sie von Anfang bis Ende ihre Motivation.
Es ist erstmal die Gemeinschaft und das Feeling, das wo man nicht beschreiben kann. Und es sind ja viele Anliegen und Bitten, die man gehabt hat, sind auch in, erhört worden. Und allein das ist schon ein Grund mitzugehen.
Ich gehe größtenteils wegen den Leuten mit, weil es einfach ein gutes Miteinander ist.
Und einfach, weil wir so zusammenkommen und irgendwie der Glauben gestärkt wird.
Ich gehe mit, damit es praktisch kommendes Jahr wieder für die Familie und so weiter gut ausgeht.
Es ist einfach schön mit der Gemeinschaft und dass alle so zusammenhalten. Und wenn man ankommt, ist es einfach immer was Besonderes.
Das Gefühl, wenn man es geschafft hat, das hat es uns einfach hart da.
Dieses einzigartige Gemeinschaftsgefühl macht die Jugendfußballfahrt seit Beginn im Jahr 1946 aus. Und zu etwas ganz Besonderem. Für die Pilgernden, die Helfer und das Leitungsteam, zu dem auch Veronika Pongratz gehört.
Wallfahrt macht, glaube ich, auch das aus, dass wir brutal viele unterschiedliche Leute in der Organisation haben. Man lernt aber auch wahnsinnig viele unterschiedliche Leute an der Wallfahrt, Wallfahrer, Wallfahrerinnen und Helfende kennen. Man hält einfach zusammen. Das ist so das Besondere für mich.
Und nicht zuletzt auch für den Jugendpfarrer Hubertus Kerscher und Bischof Stefan Oster, die Wallfahrt ganz oder zum Teil begleitet haben. Tausende Gläubige in der Basilika zu erleben, ist gerade für den Bischof, der den Abschlussgottesdienst zelebrierte, ein Zeichen lebendigen Glaubens.
Wenn uns Wallfahrt tief ins Herz geht und der Glaube wächst, dass er wirklich dabei ist, dann ist unser ganzes Leben Wallfahrt. Dann sind wir unser ganzes Leben im Schiff und fahren in die richtige Richtung. und er ist dabei. Und dann hört dieses Leben, gell, auch wenn wir seine Endlichkeit im Gehen spüren, an unsere Haxen und in unsere Blasen und in weiß was ich was. Und unsere Backerl mitnehmen, weil uns Leute mitgegeben haben, dass wir beten sollen. Das hat nie das letzte Wort. Wenn wir im Schiff bleiben, wenn wir Pilgern des Volk Gottes bleiben, wenn wir auf ihn zugehen und versuchen zu verstehen, er ist dabei, dann kommen wir mit größter Sicherheit auch an.
Ankommen, aufbrechen, Gott ist der Herr auch unserer Zeit. So lautete auch das äußerst passende Motto der Wallfahrt vom 16. bis 18. April. Nach ihrem Aufbruch und dem gemeinsamen Unterwegssein sind sie schließlich auch heuer wieder alle gut angekommen in Altötting. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau.
Die Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung hat eine Erstkommunion-App entwickelt, bei der Eltern in der Vorbereitungszeit auf eine persönliche Entdeckungsreise mitgenommen werden. Florian Kandler von der Sakramentenpastoral im Bistum Passau hat uns mehr darüber verraten. Herr Kandler, zunächst mal, wie ist denn die Idee zur App entstanden?
Ja, es gibt von der Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung, die AKF, gibt es zwei Initiativen, die Elternbriefe und KESS erziehen. Und dort ist eben der Gedanke geboren, wie kann man Eltern während der ja doch intensiven Zeit der Erstkommunionvorbereitung begleiten, ohne jetzt irgendwie viel aufzuladen, sondern wirklich ein Angebot, das helfen soll, diese Zeit in der Familie zu gestalten, sodass dann neben der Vorbereitung, die in der Pfarrgemeinde passiert, diese App zur Verfügung steht, die immer wieder ergänzend Impulse geben will, so in den Alltag der Familien hinein.
Und was bietet die App?
Insgesamt sind es 26 verschiedene Impulse. Die sollen vor allem die Erwachsenen ansprechen, aber eben auch Anregungen für die ganze Familie mitgeben. Und das ist natürlich von den Fachleuten, die die App entwickelt haben, abgestimmt auf die Themen, die das Familienleben und natürlich auch die Erstkommunionvorbereitung betreffen.
Die Impulse sind aufeinander abgestimmt?
Ja, diese drei Teile sind zuerst einmal für dich. Das ist ein Impuls, der sich direkt an die Eltern, an die Nutzer des Handys quasi richtet. Dann gibt es einen Impuls für euch. Das ist dann eine Anregung für die ganze Familie, zum Beispiel ein Vorhaben, das man sich machen kann. Und dann gibt es noch ein Plus. Das ist so ein Gedanke oder ein Lied oder ein Bild, das so in den Tag hinein begleitet. Das Ganze ist ja eigentlich kurz und knapp, damit es ja auch nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt, denn die Macher der App sind sich schon bewusst, der Tag im Alltag einer Familie ist ja recht voll.
Okay, wo sehen Sie denn den großen Nutzen der App?
Ja, ich glaube, es ist eine wirklich gute Ergänzung zur Erstkommunionvorbereitung, weil man da als Familie dann im Mittelpunkt steht, nicht nur das, was das Kind vielleicht in Gruppstunden oder Weggottesdiensten erlebt, sondern wirklich als Familie kann man sich Zeit nehmen und ich bekomme immer wieder so eine kleine Erinnerung, Mensch, was ist denn gerade bei uns in der Familie los? Gibt es da einen Impuls, der spricht uns jetzt richtig an, der passt gerade richtig? Der Gedanke gefällt mir ganz gut, aber ich bin natürlich gespannt, wenn ich dann von Familien höre, die das ausprobiert haben, wie es ihnen damit ergangen ist.
Dankeschön und viel Erfolg bei der Vorbereitung der Kinder auf die Erstkommunion. Die App ist übrigens kostenlos, in allen App-Stores erhältlich. Florian Kandler von der Sakramentenpastoral im Bistum Passau war es. Ja, während so einige gerade entspannt in der Schule sitzen, freuen sich die Nächsten vielleicht morgen schon wieder, und das meine ich ironisch, auf ihre Abi-Prüfungen. Die starten nämlich ab dieser Woche. Ja, und so einige andere denken vor allem darüber nach, wie es denn nach der Schule weitergeht. Also Studium, erstmal ins Ausland oder vielleicht doch eine Ausbildung. Tore Strobel ist Erzieher im Caritas Kinderhaus St. Nikolaus bei uns in München und sagt, Erzieher sein ist ein richtiger Traumjob.
Alles ist irgendwo schön. Ich würde sagen, die Vielfalt an dem Beruf, den Tag, wie man ihn gestalten kann, zusammen mit den Kindern. Es ist natürlich auch schön zu sehen, wie die Kinder groß werden, welche Entwicklungsschritte sie vollziehen und am schönsten ist es natürlich auch, wenn dann mal ehemalige Kinder zurückkommen und einen besuchen und man dann sehen kann, was aus ihnen geworden ist.
Stefanie Heidel-Butscher leitet die Einrichtung und sagt, Erzieher machen einen der wichtigsten Jobs. Und das nicht nur deshalb, weil die Eltern dann in Ruhe arbeiten können.
Dann könnten ganz viele Eltern nicht arbeiten gehen. Und entsprechend ist es natürlich wichtig, dass jedes Kind einen Platz hat, wo es nicht nur gut betreut wird, sondern wo es auch entsprechend gebildet wird, wo wir einfach gemeinsam mit den Eltern in einer Erziehungspartnerschaft das Beste für die Entwicklung des Kindes machen können.
Also ein Job, den KI nie machen kann und bei dem man ganz viel zurückbekommt. Einmal im Monat sind Krimis das Gesprächsthema im Kloster. Oder eine Künstlerbiografie oder gesellschaftskritische Romane über die USA oder satirische Kurzgeschichten. Josefa Maria Grieshaber lädt dann zu einer Leseauszeit im Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern im Münchner Stadtteil Berg am Laim ein. Die Ordensfrau bietet Bücherfreundinnen und Freunden regelmäßig gemeinsame Lektürestunden am Samstagnachmittag. Wir haben mal mitgelesen und mit Schwester Josefa Maria und Teilnehmern geplaudert.
Wie üblich trägt sie ihren weißen Kopfschleier und ihr graues Ordensgewand. In der Hand hält Schwester Josefa Maria ein Buch über eine rebellische Frau und eine Ikone des Feminismus.
Meine Lektüre ist halt tatsächlich eine Biografie über Frida Kahlo, über die große mexikanische Künstlerin.
Wie sich Frida Kahlo in einer Männerwelt behauptete und schwere Traumata verarbeitete, das hat Schwester Josefa Maria neugierig gemacht und die Biografie auch gleich in die Leseauszeit mitgenommen. Etwa 2 Stunden lang liest jeder Teilnehmer in einem mitgebrachten Buch und präsentiert es dann den anderen.
Darauf kommen bin ich, weil ich selber für mein Leben gerne lese, schon als Kind. Ich habe schon als Kind alles irgendwas verschlungen, was mir so an Büchern in die Finger gefallen ist. Und ich finde, Lesen ist für mich auch sowas zur Ruhe kommen, aber auch neue Ideen, neue Impulse zu bekommen. Und das ist einfach schön, weil so in Gemeinschaft macht es einfach nur mal mehr Freude.
Jede und jeder darf die Lektüre mitbringen, die ihn oder sie gerade beschäftigt. Egal ob Thriller, Roman oder Sachbuch. Aber passt so ein Angebot ins Kloster?
Ja, freilich passt es dazu. Also zum einen haben ja Klöster und Bücher eine Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alte Tradition. Und das ist jetzt einfach ein weiteres Angebot von uns Schwestern, wo wir zeigen möchten, bei uns sind alle Menschen willkommen und unsere Türen sind offen.
Zu den ersten Terminen der Leseauszeit sind immer 6 bis 8 Teilnehmer durch die offene Klosterpforte gegangen. Bisher nur Frauen. Männer haben sich noch nicht hergewagt.
Ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt, warum bei so Angebote dann sich die Männer nicht so trauen. Aber ich glaube wirklich, es liegt dort drauf, dass die nicht so die Schneid haben. Zu uns Schwestern zum Thema.
Vielleicht fehlt Männern ja tatsächlich der Mut, sich einen Samstagnachmittag lang in ein Buch zu vertiefen und dann darüber zu reden. Noch dazu in einem Frauenkloster. Die Befürchtung, dass es bei der Leseauszeit allzu fromm hergeht, räumt Schwester Josefa Maria aber gleich aus.
Durch das, dass wir ja jetzt ja ganz unterschiedliche Literatur haben und uns da ja auch ganz offen drüber austauschen, muss jetzt auch keiner Angst haben oder die Sorge haben, dass jetzt um religiöse Themen oder dass das wie so eine Bekehrungsstunde ist, das auf gar keinen Fall, sondern ich freue mich einfach, wenn Menschen mit mir mein Hobby teilen.
Marlies Moretti tut das. Sie hat einen Band mit satirischen und oft auch makabren Kurzgeschichten des italienischen Schriftstellers Stefano Benni dabei. Die kann sie im Kloster viel mehr genießen als daheim.
Zu Hause ist immer Trubel. Also es ist wirklich ganz anders. Zu Hause klingelt dann das Telefon. Hier macht man das Telefon auch aus. Also die Handys bleiben still. Ja, das ist eine viel tiefere Art des Lesens auch. Also da bleibt man konzentriert, da bleibt man fokussiert. Man hat was zu trinken auch in der Nähe oder kleine Snacks werden immer ganz liebevoll auch vorbereitet. Und da kann man sich einfach viel besser drauf einlassen, ja.
In der Leseauszeit ist eine Kurzgeschichte oder ein einzelnes Buchkapitel gut zu schaffen. Und wer will, darf danach über die Eindrücke und den Autor erzählen. Margot Brunner hört dann aufmerksam zu.
Also ich lese selber sehr gern, habe aber eigentlich immer so ein bisschen das gleiche Genre irgendwie im Kopf. Also ich lese wahnsinnig viel Krimis, ich lese aber durchaus gern Romane, aber kenne gar nicht so wahnsinnig viel aktuelle Autoren. Und ich finde es spannend, wenn jemand eine Empfehlung oder so ein bisschen den Inhalt beschreibt. Ich hoffe dann, dass ich da neue Sachen kennenlerne einfach.
Es ist nichts Aufregendes, was in der Leseauszeit passiert, aber Bettina Dickenrieger freut sich jedes Mal auf diesen Ruhepol und die Begegnungen mit anderen Menschen und Büchern, für den das Kloster den idealen Rahmen bietet.
Und das ist eigentlich immer für mich so ein Termin, wo ich das Gefühl habe, das ist ganz entspannt. Es passiert nicht viel, aber das ist eben gerade das Gute auch, finde ich. Man kann einfach kommen und da sein, sich da hinsetzen, lesen und was man erzählen möchte, erzählt man. Und wenn man nur zuhören möchte, hört man nur zu. Also das ist alles sehr entspannend.
Darum freut sie sich schon auf die nächste Leseauszeit. Und eine Anregung hat Bettina Dickenrieger auch schon bekommen. Obwohl sie normalerweise keine Krimis liest, ist sie durch eine andere Teilnehmerin auf Agatha Christie aufmerksam geworden. Vielleicht nimmt sie nächstes Mal ein Buch der englischen Krimikönigin mit. Oder sie findet es im Kloster. Denn dort gibt es ein offen zugängliches Regal, in dem die Ordensfrauen Bücher abstellen, die sie gelesen haben. Es sind auffallend viele Kriminalromane darunter. Aus Berg am Laim, alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Einfach mal ins Kloster, um zu lesen oder über Bücher zu sprechen? Klingt vielleicht ein bisschen crazy für so manchen, aber genau das geht bei den barmherzigen Schwestern im Münchner Stadtteil Berg am Laim. Ja, und das mit jeder Menge guten Lesestoff. Hier kommen nämlich Bücherfreundinnen und Freunde regelmäßig zu gemeinsamen Lektürestunden zusammen. Aber passt so ein Angebot eigentlich ins Kloster? Das wollten wir von Schwester Josefa Maria Grieshaber wissen.
Ja, freilich passt es dazu. Also zum einen haben ja Klöster und Bücher eine Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alte Tradition. Und das ist jetzt einfach ein weiteres Angebot von uns Schwestern, wo wir zeigen möchten, bei uns sind alle Menschen willkommen und unsere Türen sind offen.
Tja, jede Menge Spaß hat es die letzten Male dann auch gemacht. Wem die Idee auch gefällt, die nächste Leseauszeit bei den barmherzigen Schwestern in der Vinzenz-von-Paul-Straße ist am 23. Mai. Das können Sie heute schon mal im Kalender eintragen. Bitte vorher gern anmelden, damit vor Ort geplant werden kann. Und dann, ja, viel Spaß. Und wer jetzt sagt, 23. Mai, weiß ich noch nicht. Auf der Homepage der barmherzigen Schwestern in der Vinzenz-von-Paul-Straße in Berg am Laim stehen schon die nächsten Daten auch bereit. Na, wie schaut's aus? Schon Pläne für den Sommerurlaub? Wie wär's denn mit einer Fahrradreise entlang des Rheins? Am Fluss lässt sich nämlich nicht nur schön die Natur genießen, nein, man kann auch viel über die Geschichte Europas erfahren. Das passende Buch als Begleiter für diese Reise stellen wir Ihnen jetzt in unseren Buchtipps vor, nach unserem Roman und Kinderbuchtipp. Buchprofile. Der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Honor Jones. Schlaf. Als Margarets Mutter im Sterben liegt, kehrt sie mit ihren eigenen Töchtern in ihr Elternhaus zurück. Dort kommen viele Erinnerungen hoch. Margaret denkt an ihre Kindheit und an ihre schwierige Beziehung zu ihrer Mutter. Sie erinnert sich auch an belastende Ereignisse, über die lange geschwiegen wurde. In diesem Sommer stellt sie sich ihrer Vergangenheit und versucht zu verstehen, was passiert ist und wer sie heute sein möchte. Der Roman erzählt ruhig und eindringlich von Familie, Geheimnissen und dem Mut, die eigene Stimme zu finden. Ernste Themen, aber sehr bewegend. Schlaf von Honor Jones kostet knapp 24 Euro.
Das Kinderbuch.
Jonna Struve. Warum haben wir keinen König? Kinderfragen zur Demokratie verständlich erklärt. In diesem Buch geht es darum, wie Demokratie funktioniert. Viele Kinder kennen Könige aus Geschichten, aber warum gibt es bei uns eigentlich keinen König? Das Buch erklärt Schritt für Schritt, warum es gerechter ist, wenn alle mitbestimmen dürfen. Im Frage-Antwort-Stil lernen Kinder, was Wahlen sind, was Politiker machen und wie ein Staat organisiert ist. Dabei helfen lustige Bilder und einfache Beispiele, damit alles gut verständlich ist. Das Buch zeigt, Politik geht uns alle an, geeignet für Kinder ab etwa 6 Jahren. Warum haben wir keinen König? Von Jonna Struve kostet 16 Euro.
Das Sachbuch.
Günter Müchler. Der Rhein, eine Zeitreise. Das Buch erzählt die Geschichte des Rheins von der Antike bis heute. Der Fluss ist nicht nur Natur, sondern auch ein wichtiger Teil der europäischen Geschichte. Der Autor zeigt, wie Menschen am Rhein gelebt haben und welche Rolle der Fluss in Kriegen, Handel und Kultur gespielt hat. Es geht um Römer, Burgen, Städte und Veränderungen durch die Zeit. Dabei wird deutlich, der Rhein verbindet Länder und Menschen. Das Buch nimmt Leserinnen und Leser mit auf eine spannende Reise durch viele Jahrhunderte. Der Rhein, eine Zeitreise von Günter Müchler, kostet 24 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. So, Tja, das MKR am heutigen Mittwoch, den 22. April. Gestern gab's eine Nachricht hier bei uns im Erzbistum München und Freising, ja, die auch eine wichtige Neuerung ist. Gleichgeschlechtliche Paare dürfen nämlich künftig offiziell gesegnet werden. Das hat Kardinal Reinhard Marx jetzt festgelegt. Was da genau dahinter steckt, das klären wir jetzt mit meiner Kollegin Katharina Sichler. Servus Katharina.
Servus Ivo.
Katharina, wie schaut's aus? Was steckt da genau dahinter?
Ja, also der Kardinal, du hast es gerade gesagt, der hat eben in einem Schreiben geregelt, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger in Zukunft solche Segnungen durchführen dürfen. Und damit gibt es jetzt eine offizielle Linie im Erzbistum München und Freising.
Das heißt, die Kirche traut jetzt gleichgeschlechtliche Paare?
Ja, das ist jetzt so der entscheidende Punkt. Es geht jetzt ausdrücklich nicht um eine Eheschließung als Sakrament, sondern eben um eine Segensfeier. Das bleibt weiterhin ein Unterschied in der katholischen Kirche.
Okay, und warum kommt diese Entscheidung gerade jetzt?
Also Grundlage dafür ist eine Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz, die zusammen mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken veröffentlicht wurde. Und die soll jetzt Orientierung geben, wie Seelsorge in solchen Fragen konkret aussehen kann.
Gab es denn solche Segnungen nicht schon vorher?
Doch, die gab es, aber es gab eben keine klare Regelung. Also und genau das ist jetzt anders. Pfarrer Schießler von St. Maximilian im Münchner Glockenbachviertel, der hat schon seit Jahren homosexuelle Paare gesegnet und der freut sich jetzt aber über die Klarheit.
Es muss sich keiner mehr verstecken. Es müssen sich die Priester, die Geistlichen, die Seelsorger nicht mehr verstecken. Das heißt, sie stehen nicht mehr als Privatpersonen, als kirchliche Privatpersonen vor diesen Menschen, sondern sie stehen im Auftrag der Kirche vor diesen Menschen. Und es müssen sich die betreffenden Personen, die Homosexuellen, die zu uns kommen, nicht mehr verstecken. Es ist nicht mehr irgendein Segensakt irgendwo in der Zimmerecke, wo es keiner mitkriegt oder versteckt in der Sakristei, sondern er findet im öffentlichen Raum in der Kirche statt. Es ist ein Tun der Kirche an den Menschen, die um den Segen bitten. Und das ist schon etwas Herausragendes.
Die Entscheidung, ob man jetzt aber segnen will oder nicht, die kann aber jede Seelsorgerin oder jeder Seelsorger selbst treffen.
Aber wer es machen will, der hat jetzt eine klare Grundlage. Denn im Erzbistum München und Freising dürfen also künftig gleichgeschlechtliche Paare offiziell gesegnet werden. Das hat Kardinal Reinhard Marx festgelegt. Und wir würden jetzt gern von Ihnen wissen, was Sie denn dazu sagen. Wie finden Sie denn diese Entscheidung? Erzählen Sie es uns gerne als WhatsApp-Sprachnachricht. Einfach an 089 23 22 und 4 mal die 5. Nochmal 089 23 22 und 4 mal die 5. Wir freuen uns über Ihre Meinung. Kinder lieben es, mit ihnen zu spielen. Bei vielen Erwachsenen sind sie begehrte Sammlerstücke. Playmobil-Figuren. Jetzt gibt's ein neues Sonderset, passend zum Katholikentag, der im Mai in Würzburg stattfindet. Da gibt's nämlich jetzt die drei Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan auf einem Boot, das sie von Irland nach Franken gebracht hat. Mein Kollege Burkhard Vogt hat das Set von drei Spieleprofis mal testen lassen.
Kilian hat vor langer Zeit in Irland gelebt. Irland ist eine große Insel, ganz in der Nähe von England. Als Kilian zur Welt kam, glaubten die Menschen...
Philipp, David und Johannes bekommen heute den Playmobil-Spieleset mit den Frankenaposteln zum Testen. Vorher erzählt ihnen ihre Mama aber die Geschichte vom heiligen Kilian und seinen Freunden. Jetzt wissen sie ungefähr Bescheid, zum Beispiel warum die drei ihre Heimat Irland verlassen haben.
Um den ganzen Leuten auf der ganzen Welt... den Leuten sagen, guck mal, hier ist Gott.
Also, sie sind ja von Irland nach Franken gefahren.
Gefahren ist gut. Das war vor rund 1400 Jahren sicherlich kein Spaziergang.
Es war anstrengend, weil das war ein weiter Weg und so. Die hatten noch gar keinen Motor. Leider.
Nein, Motoren gab es damals noch nicht. Genauso wenig wie Autos oder Flugzeuge. Die Reise musste anders organisiert werden. Wie? Das können die Jungs gleich selbst nachspielen. Dazu müssen sie aber erstmal ihr Geschenk auspacken.
Der Dame macht die Schleife und ich die Schachtel.
Nee,
weil ich mache die... Nein, ich.
Nein, ich.
Einer die Schleife, einer das Papier und einer die Schachtel.
Da flippt das Papier, ich die Schachtel und du.
Nein, nein, ich kann nicht so gut schleifen.
Was willst du machen, das Papier?
Schachtel.
Oh weh, das droht ein handfester Streit zu werden. Das passt jetzt nicht so gut zu den Frankenaposteln. Die Mama hat doch vorhin vorgelesen.
Fest miteinander verbunden, brachen sie auf. überquerten das Meer und waren dann noch viele Wochen zu Fuß unterwegs.
Fest miteinander verbunden, da muss es fair zugehen. Ein Abzählreim schafft Abhilfe.
Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, meck, und du bist weg.
Aber jetzt kann es losgehen. Philipp hat die Schleife und David das Papier schnell entfernt. Johannes macht sich an der Schachtel zu schaffen. Darin sind nochmal kleine Plastikbeutel, also alles gar nicht so einfach. Aber als dann alles ausgepackt ist, können sie den Inhalt bewundern.
Also hier ist ein Boot, hier sind noch so Bänke für das Boot und hier sind ein paar Mönche.
Und noch so einiges mehr. Klar, die Schiffsausrüstung brauchen die Frankenapostel für die gefährliche Reise. Die Bibel und den Kelch brauchen sie zum Gottesdienst feiern. Und das Schwert erinnert daran, wie die drei später gestorben sind. Und wie sehen die Figuren aus?
Also da, so alle haben schwarze Haare und einer hat ein blaues Gewand. Und der Bischof, der ist grün und
das Boot ist groß genug und alles passt hinein, aber David fragt sich...
Vielleicht kann das Boot in echt schwimmen.
Ich hole eine Schüssel Wasser.
Gesagt, getan.
Okay, wir haben festgestellt, dass das Boot schwimmt.
Ja, das schwimmt jetzt nicht.
Puh, das ist schon mal gut. Dann können Kilian, Kolonat und Tottand also beruhigt aufbrechen und den Franken den Glauben bringen. Johannes fasst sein Urteil über das Spieleset so zusammen.
Ja, da gibt's ziemlich coole Sachen, die man damit machen kann. Und das Boot schwimmt sogar.
Für alle, die jetzt sagen, ja, das finde ich richtig cool. Online gibt's das Ganze nur im Michaelsbund-Shop oder auch eben vor Ort hier in der Buchhandlung Michaelsbund und natürlich direkt auf dem Katholikentag in Würzburg. Der Boys and Girls Day ist heute und das heißt, die Jungs und Mädchen können in verschiedenen Betrieben und Einrichtungen mal in Jobs reinschnuppern, die typischerweise eher das andere Geschlecht macht. Auch das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München ist dabei, so Pressereferentin Christine Behnken.
Jungs die Möglichkeit zu bieten, den Pflegeberuf zum Beispiel kennenzulernen oder den Beruf Ergotherapeut oder Physiotherapeut. Auch im Labor, in der Radiologie bieten wir Plätze an, um auch zu zeigen, wie toll diese Berufe sind und um sie allgemein etwas im Ansehen aufzuwerten.
Und die Jungs sitzen da heute nicht einfach nur in einem Raum und hören einen Vortrag an. Nein, ganz im Gegenteil.
Sie dürfen dann tatsächlich in den OP mit rein, sie werden dann ausstaffiert, sie kriegen die entsprechende Kleidung angezogen und dort kümmert sich dann die jeweilige Stationsleitung um die Jungs. Je nach Befähigung, wenn die Jungs wirklich großes Interesse zeigen, dann dürfen die auch schon mal in die Nähe einer Operation kommen und da ein bisschen zuschauen.
Außerdem auf dem Programm Blutdruck messen, mit Patienten sprechen und Gips anlegen. Viele tolle Aufgaben, die da auf die Schüler warten, sagt auch Pflegepädagogin Angela Weyer.
Sicherlich Bereiche wie das Notfallzentrum, der OP, der Steri, aber durchaus auch die pflegerischen Aufgaben, so im direkten Kontakt mit Patientinnen, Patienten zu sehen, was eben eine Pflegefachkraft alles für Aufgaben hat. Das unterscheidet sich ja doch erheblich von vielen Klischees, die in vielen Köpfen verhaftet sind.
Ein Job mit Zukunft und ein Job, der Spaß macht.
Wem es in der Pflege langweilig wird, der ist selbst dran schuld. Wir haben so viele Möglichkeiten in ganz unterschiedlichen Fachbereichen, Aufgabengebieten, uns weiterzuentwickeln. Also von daher ist ein sehr zukunftsträchtiger Beruf, das auf jeden Fall. Also unsere demografische Entwicklung spricht ja ganz klar dafür.
Das Krankenhaus hofft, dass der ein oder andere heute so begeistert ist, dass er dann irgendwann als Pfleger eine Ausbildung oder ein Studium startet und dass Pflege als das gesehen wird, was sie ist. Einfach unverzichtbar.
In folgendem Beitrag geht es um Depressionen und über das Leben nach einem Suizidversuch. Wenn Sie Unterstützung brauchen oder jemanden in Ihrem Umfeld, können Sie sich rund um die Uhr anonym und kostenlos an die Telefonseelsorge wenden. Zum Beispiel unter 0800 3x1 0 3x1. Besonders für junge Menschen gibt es außerdem die Nummer gegen Kummer unter 116 111.
Ein alter journalistischer Grundsatz lautet, dass nicht über Suizid oder Suizidversuche berichtet wird, denn man befürchtet den sogenannten Werther-Effekt. Der ist benannt nach Johann Wolfgang von Goethes Roman Die Leiden des jungen Werther, nach dessen Erscheinen es zu einer Welle von Suiziden junger Männer kam, die sich mit dem Protagonisten identifizierten. Beim Papageno-Effekt, der nach einer Figur aus Mozarts Zauberflöte benannt ist, geht man davon aus, dass eine verantwortungsvolle Medienberichterstattung das Suizidrisiko senken kann, wenn sie Hilfemöglichkeiten aufzeigt und über Alternativen zum Suizid berichtet. Genau so ist Tim Bröse an die Recherche zu seinem neuen Buch Doch noch ein neuer Tag, wie Alexandra den Tod wählte und das Leben wiederfand, herangegangen. Brigitte Strauß hat mit ihm gesprochen.
Unser Buch soll ein Plädoyer fürs Leben sein. Unbedingt. Alexandra ermutigt mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrem ganzen Sein, bleibt hier, gibt nicht auf, das Leben ist schön.
2 Jahre lang hat der Münchner Autor mit Alexander gesprochen. Rund 24 Stunden Tonmaterial sind dabei zustande gekommen und die beiden haben sich sehr gut kennengelernt. Die heute 27-Jährige hatte sich nach einem Suizidversuch selbst an Bröse gewandt und ihn gefragt, ob er mit ihr zusammen dieses Buch schreiben wolle. Jetzt ist es erschienen.
Alexandra ist das, was man mal eine Karrierefrau genannt hat. Und sie fiel immer tiefer in eine Depression. Und vor gut 2 Jahren sah sie keinen anderen Ausweg mehr, als sich das Leben nehmen zu wollen. Und sie erhängte sich.
Ihre Eltern kamen früher nach Hause als geplant und konnten sie so noch retten. Es folgte ein 2-wöchiges Koma und ein langer Weg zurück ins Leben. Für den Suizidversuch nennt das Buch den einzig wahren Grund. Es war keine bewusste Entscheidung, sondern eben diese schreckliche Krankheit Depression, die das Leben in ein tiefes Grau oder sogar Schwarz taucht.
Das wissen ja alle, die mit Depressionen zu tun haben, dass die Depression eine Macht ist. Leider oft die stärkere Macht, die über deinen eigenen Willen triumphiert und die quasi bestimmt, was mit dir geschieht. Das ist das Fatale an der Depression.
Einfach macht es sich dieses Buch nicht, denn nach dem Suizidversuch war die Krankheit ja nicht besiegt.
Das wäre ja auch ein Kitschroman, wenn wir sagen würden, jetzt zeigen wir mal das Rezept, wie man aus diesem Schlamassel wieder rauskommt. Taste off. Und ich bin wieder glücklich.
Stattdessen beschreibt Bröse, was er von Freunden und Angehörigen über Alex erfahren hat.
Das fing an, dass ich ihre wunderbare Zwillingsschwester Katharina oft sprechen durfte, die natürlich die Expertin schlechthin ist für ihre eineiige Zwillingsschwester Alex. Dann durfte ich die Eltern befragen. Was ist denn das für ein Kind?
Zusammen mit Alexandra hat er Menschen besucht, die bei ihrer Rettung geholfen haben.
Die Intensivkrankenschwester, die da war, als Alex im Koma lag. Dann sind wir zurückgekehrt ins Klinikum, wo sie gerettet wurde. Wir haben den Chefarzt und die Assistenzärztin gesprochen, die sie gerettet haben. Und die Feuerwehrleute und Sanitäter ebenfalls. Und zu guter Letzt durfte ich bei einer psychotherapeutischen Sitzung in ihrer psychotherapeutischen Klinik dabei sein.
So schält Bröse Schicht um Schicht von der vordergründigen Geschichte, bis er zum wahren Kern kommt. Heute arbeitet Alexandra wieder als Hochschuldozentin.
Und das war das journalistisch Herausfordernde und gleichzeitig ein journalistisches Geschenk, dass ich so jemanden begleiten und beobachten durfte, wie ihm das gelingt, mit welcher harten Arbeit an sich selbst, mit welchen immer wieder Rückschritten er sich nach vorne bewegt, wieder ans Licht.
Das komplette Gespräch hören Sie heute Abend ab 20 Uhr hier bei uns im MKR in einer neuen Folge der MKR Begegnungen. Das Buch Doch noch ein neuer Tag, wie Alexandra den Tod wählte und das Leben wiederfand von Tim Bröse ist bei Heine erschienen und kostet 20 €. Wenn Sie in diesen Tagen einen Wanderer hier bei uns treffen, der Ihnen freundlich zulächelt, aber nichts sagt, wenn Sie ihn ansprechen, dann könnte das Daniel Bärstecher sein. Er ist Künstler und umrundet innerhalb eines Jahres ganz Deutschland. Zu Fuß und vor allem schweigend. Zurzeit ist er im Süden Bayerns unterwegs und mein Kollege Alois Birl hat ihn getroffen. Alois, unterhalten konntest du dich jetzt nicht mit ihm, oder?
In gewisser Weise schon. Wir haben uns zuvor E-Mails geschrieben und beim persönlichen Treffen hat mir Daniel Bärstecher auf meine Fragen auch geantwortet. Auf einem Notepad, also einem digitalen Notizbuch, auf dem er fleißig schreibt, wenn er bei jemandem zu Gast ist.
Warum macht er das, ein Jahr nicht zu reden?
Daniel Bärstecher beschäftigt, was wir eigentlich alle merken, dass viel und oft auch sehr aggressiv geredet und kommuniziert wird. Die lauten Selbstdarsteller dominieren und sehen oft genug Hass. Daniel Bärstecher will dagegen die Kraft der Stille setzen, das Zuhören und eben das Schweigen. Daran will er möglichst viele Menschen teilnehmen lassen und wandert deshalb durch Deutschland. An etlichen Orten bleibt er auch ein paar Tage und lädt ein, dass er Menschen einfach zuhört, ohne mündlich zu antworten. Das hat er zum Beispiel in München im Zuhörraum neben der Stephanskirche im Glockenbachviertel gemacht. Außerdem schreibt er über sein Schweigejahr einen Blog im Internet, damit Menschen Anregungen aus seinem Schweigen ziehen können.
Wie reagieren denn Menschen auf dieses Schweigen und wie hat das denn auf dich gewirkt?
Also mir ist es so gegangen wie vielen anderen, die Daniel Bärstecher beherbergt oder begleitet haben. Die Begegnung mit ihm, die geht schon in die Tiefe und es tut wirklich gut, wenn etwas Ausgesprochenes einfach mal im Raum stehen bleiben darf, ohne dass es dann ausdiskutiert wird. Gelegentlich fragt der Künstler auf seinem Notepad schriftlich nach und da habe ich schon gemerkt, er nimmt die Worte des Gegenübers viel einfühlsamer auf, als ich es sonst im mündlichen Gespräch spüre. Also der Austausch mit ihm ist gründlicher und genauer und ja, gibt viele Anregungen zum Nachdenken.
Hat denn Daniel Bärstechers Schweigen auch was Religiöses?
Auf alle Fälle. Er schreibt selbst, dass er im Schweigen auch eine Verbindung mit dem Göttlichen sucht. Unterwegs besucht er ziemlich oft Gottesdienste, hat auch in dem einen oder anderen Kloster übernachtet, wo das spirituell geprägte Schweigen ja eine lange Tradition hat.
Ich würde jetzt noch interessieren, wie finanziert denn Daniel Bärstecher das eigentlich?
Ja, durch viele private Unterstützer, die ihn aufnehmen und weiterempfehlen. Es fördern ihn auch ein paar Kunststiftungen. Er bekommt unterwegs zudem immer wieder spontane Spenden, damit er ab und zu in einer Pension übernachten und sich etwas erholen kann. Er hat aber auch ganz freiwillig im Winter bei Schnee an einem See in Brandenburg im Zelt übernachtet. Eine schöne und unvergessliche Erfahrung, schreibt er in seinem Blog, in dem auch Bilder davon zu sehen sind.
Wenn der schweigende Künstler jetzt hier bei uns in der Region unterwegs ist, woran erkennt man ihn denn?
Ganz einfach, er hat auf seinem Rucksack ein Transparent geheftet, auf dem steht groß, ich höre zu, ein Jahr im Schweigen und dazu noch die Adresse seiner Internetseite.
Sowas kann man doch eigentlich nur machen, wenn man alleine lebt, oder?
Also Daniel Bärstecher ist verheiratet. Oh. Seine Frau trägt dieses Schweigejahr mit. Allerdings haben sie sich beide lange darauf vorbereitet. Und einmal in den vergangenen Monaten hat er sein Schweigen unterbrochen. Da hat er seiner Frau zum Geburtstag einen Redetag geschenkt.
Das ist doch sehr, sehr schön und sehr süß. Vielen Dank, lieber Alois. Mein Kollege Alois Bierl war das über seine Begegnung mit Daniel Bärstecher. Ab Montag ist übrigens eine Reportage über das Schweigeprojekt auf innehalten.de zu lesen, auf der auch Bilder von Daniel Bärstecher zu sehen sind. Klicken Sie doch mal rein. Viele machen sich gerade Gedanken um die Zukunft. Schüler fragen sich, wie es nach dem Abschluss weitergeht und die Erwachsenen, ob die KI irgendwann ihren Job übernimmt. Es gibt aber Berufe, die wird eine künstliche Intelligenz nie machen können und da wird auch immer Nachwuchs gesucht. Die Pflege zum Beispiel, so Christine Binken. Sie ist Pressereferentin bei den Barmherzigen Brüdern im Krankenhaus hier bei uns in München und um Nachwuchs zu finden und Jungs für die Pflege zu begeistern, war das Krankenhaus auch wieder beim Boys Day diese Woche dabei.
Ich denke, dass die Jungs dann einen anderen Blick darauf bekommen, was dieser Beruf bedeuten kann. Das Arbeiten mit Menschen, das ist auch etwas, was die Jungs immer wieder sehr begeistert. Das haben wir hier auch gemerkt. Wenn wir sie nachher bei der Feedbackrunde fragen, was hat euch denn am besten gefallen, dann kommen mit leuchtenden Augen, ja, ich habe Menschen kennengelernt oder ich durfte heute einer alten Frau helfen. Und das war ganz toll, das hat ein ganz tolles Gefühl gegeben.
Die Arbeit mit Menschen ist auch einer der Punkte, die Angela Weyer an ihrem Job so mag. Sie ist Pflegepädagogin.
Wem es in der Pflege langweilig wird, der ist selbst dran schuld. Wir haben so viele Möglichkeiten in ganz unterschiedlichen Fachbereichen, Aufgabengebieten, uns weiterzuentwickeln. Also von daher ist ein sehr zukunftsträchtiger Beruf, das auf jeden Fall. Also unsere demografische Entwicklung spricht ja ganz klar dafür.
Und nicht nur KI, auch Technik kann Pflege nicht ablösen, sondern ist nur Unterstützung.
Also ein Roboter wird niemals empathisch auf einen Pflegeempfänger eingehen können und so die Nähe, die Unterstützung vermitteln können, wie das eine Pflegefachkraft leisten kann.
Es gibt viele Klischees rund um die Pflege, aber ein Vorurteil stimmt. Ohne geht es nicht, sagt Christine Binken.
Dann können wir niemanden versorgen. Die Ärzte alleine können es nicht. Und das ist auch nicht mehr so der Gott in Weiß, der da über einem steht, sondern man arbeitet doch sehr viel mehr auf Augenhöhe. Sicherlich gibt es dann noch Verbesserungsmöglichkeiten, aber im Großen und Ganzen hat sich da schon sehr vieles verbessert. Also es ist ein Teamberuf und das ist so wichtig.
Also vielleicht einfach mal reinschnuppern bei einem Praktikum und im Idealfall feststellen, das ist mein absoluter Traumjob.
Meine Kollegin Linda Burkhardt war bei den Barmherzigen Brüdern, die übrigens im nächsten Jahr wieder mit dabei sind. Wer jetzt sagt, ja, das interessiert mich auch, alle Infos zum Boys and Girls Day gibt's im Internet. Klicken Sie doch mal rein. Ja, die Arbeit macht einen ganz erheblichen Teil unseres Lebens aus. Sie führt dazu, dass wir uns stolz fühlen, wenn wir etwas erreicht haben. Völlig egal, ob beim Handwerk oder im Büro. Ja, und auch bei Menschen mit Beeinträchtigung sieht es nicht wirklich anders aus. Mein Kollege Willi Witte hat die Wendelstein-Werkstätten im Landkreis Rosenheim besucht, wo Menschen mit Behinderung an unterschiedlichsten Plätzen arbeiten. Willi, erstmal, was sind denn die Wendelstein-Werkstätten genau?
Ja, die Wendelstein-Werkstätten gibt es seit fast einem halben Jahrhundert in Rosenheim. Sie sind eine Einrichtung der Caritas und Menschen mit Beeinträchtigung finden hier einen Arbeitsplatz. Über 600 Menschen werden an 4 Standorten betreut. Das reicht von Menschen mit psychischen Störungen bis zu schwerst Mehrfachbehinderten. Die Palette der Arbeitsplätze reicht von der Herstellung von Kartonagen bis zur mittlerweile renommierten Designlinie Side by Side. Und dazu gehören hochwertige Spielwaren und exklusive Wohnaccessoires. Die Philosophie, die dahinter steht, ist, Menschen mit Beeinträchtigung einen Platz zu bieten, an dem ihre Arbeit wertgeschätzt wird und sie ihre Fähigkeiten einsetzen können. Die Pressesprecherin der Wendelstein-Werkstätten, Petra Rohhirse, hat das ganz kurz so ausgedrückt.
Also ich sage immer, bei uns, was über allem steht, ist wirklich die Nächstenliebe. Also alle, die bei uns halt arbeiten, die sind davon geprägt, dass sie halt was Gutes tun wollen, aber das halt mit fachlicher Expertise auch.
Und diese Werkstätten haben gerade vor ein paar Wochen den Bayerischen Staatspreis für eines ihrer Produkte gewonnen. Was bedeutet das denn für die Wendelstein-Werkstätten?
Ja, die Werkstätten haben den Bayerischen Staatspreis für die Side-by-Side-Linie gewonnen, die ich vorhin gerade erwähnt habe. Das ist ein sehr renommierter Handwerkspreis und der macht deutlich, die Side-by-Side-Linie überzeugt durch höchste Qualität und ein sehr breites Angebot. Die Projektleiterin Sabine Meyer dazu.
Also wir haben ein sehr kompetentes Team von Schreinern, die ja auch Schreinerausbildung haben. Und bei uns ist ja das Prinzip von der Arbeit, dass die Arbeit an sich, die Arbeitsschritte zerlegt werden in ganz viele kleine Einzelteile und eben so möglichst viele Leute auch teilhaben können am Arbeitsprozess. Also bei uns geht es nicht immer nur darum, möglichst schnell und möglichst rationell zu arbeiten, sondern eben auch Teilhabe am Arbeitsleben einfach anzubieten.
Und kaufen kann man diese Designlinie in Läden für hochwertige Inneneinrichtungen. Und sie verstärkt die Philosophie der Wendelstein-Werkstätten, hier keine Beschäftigungstherapie anzubieten, sondern hochwertige Produkte herzustellen.
Du sagst es gerade, die Holzwerkstatt mit ihrer Side-by-Side-Linie ist mittlerweile ja sehr bekannt in der Region. Welche Arbeitsplätze bieten denn die Wendelstein-Werkstätten Menschen mit Behinderung noch an?
Also die Bandbreite ist ziemlich groß. Das reicht von der Wäscherei, wo Bett- und Tischwäsche unter anderem für Krankenhäuser und Heime gewaschen wird, über die Metallwerkstatt mit Werkstücken für die Zulieferindustrie bis zur Abteilung für Aktenvernichtung und Wachszieherei, um nochmal einige zu nennen. Die Möglichkeiten für Menschen mit Beeinträchtigung, den für sie passenden Arbeitsplatz zu finden, sind also ziemlich groß.
Ah ja, eins noch. Kann ich denn die Produkte der Side-by-Side-Linie auch direkt bei den Wendelstein-Werkstätten kaufen?
Ja, zumindest einen ziemlich großen Teil davon, und zwar im Werksladen. Es kann allerdings nicht garantiert werden, dass auch immer alle der über 100 Produkte verfügbar sind. Im Werksladen gibt es auch viele andere Produkte, zum Beispiel aus eigener Herstellung wie Essige und Öle oder Kerzen, zum Teil aber auch von ausgesuchten Traditionsherstellern und von Manufakturen in ganz Deutschland.
Vielen Dank, Willi. Wenn Sie mehr über die Wendelstein-Werkstätten und ihre vielen verschiedenen Dienstleistungen erfahren wollen, dann hören Sie doch heute Abend einfach rein bei Total Sozial, gleich nach dem Gottesdienst um kurz nach 19 Uhr hier bei uns im MKR. Natürlich jederzeit auf innehalten.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, alles blüht und sprießt hier bei uns in der Region und natürlich kommen auch in diesem Jahr wieder jede Menge Urlauber in unser schönes Oberbayern. Für Sie alle ist die Tourismusseelsorge da. Aber wie genau schaut eigentlich das Angebot dieser Seelsorge aus? Dazu jetzt mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Tourismusseelsorge. Erklärt vom Fachbereichsleiter Tourismus und Sport im Erzbistum München und Freising, Robert Hintereder.
Der Begriff Tourismusseelsorge ist eigentlich was relativ Neues, aber auch was kirchlich Spezielles. Zielgruppe, wie der Name schon sagt, sind im Wesentlichen Urlauber und Touristen. Also alle Gäste, die in unser Erzbistum kommen, um Urlaub zu machen. Und als Kirche wollen wir natürlich für die Menschen auch einen Beitrag leisten, beziehungsweise auch eine Willkommenskultur pflegen, dass sich die Leute einfach gut aufgehoben fühlen. Egal, was im Urlaub passiert, dass sie, wenn sie Zeit haben, auch kirchliche Angebote nutzen können und da sich aufgehoben fühlen. Seit 2-3 Jahren pflegen wir intensiv Angebote, die sich in der Natur abspielen, sage ich mal. Unter dem großen Begriff Bergspiritualität wollen wir den Leuten Angebote, spirituelle Bergwanderungen bieten oder Bergexerzitien für die, die etwas mehr Zeit haben. Aber darüber hinaus sind wir einfach bemüht, unsere Kirchen einfach offen zu haben, dass die Leute reingehen können, einfach um abzuschalten, zur Ruhe zu kommen. Wer es etwas spezieller möchte, kann Kirchenführungen in Anspruch nehmen. Bei Gottesdiensten, Andachtsformen sind wir in der Natur und auch vor der Kirche, in der Kirche. Kirchenmusikalisch ist einiges geboten, wo die Leute hinkommen können und sagen, das tut mir gut, das brauche ich jetzt einfach am Sonntagabend. Jetzt war ich den ganzen Tag unterwegs, jetzt brauche ich ein bisschen Ruhe. Jetzt hocke ich mich da rein, um abzuschalten und den Tag, die Woche, den Urlaub abrunden zu können.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.